Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Wir schnappen uns ja immer wieder um Gäste, die sehr interessant sind oder auch schon längere Zeit in einer gewissen Szene dabei sind. Und heute habe ich eine richtige Ikone am Start, und zwar die Ellie Hachmann, live aus Düsseldorf.
Hallo!
Hallo Ellie, also ich freue mich sehr, dich im Podcast mal haben zu dürfen, denn ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, du bist ja eigentlich eine Ikone in der Fitnessszene, kann man sagen, oder? Stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist und was du so machst.
Ich werde ganz oft angesprochen mit, ach, du bist doch die Expertin im CrossFit. Ich mache ja schon seit 2015 kein CrossFit mehr, aber den Ruf kriege ich irgendwie nicht mehr weg. Es liegt aber auch daran, dass ich immer noch in der CrossFit-Szene tätig bin. Also ich bin Fitness- und Lifestyle-Coach und helfe Frauen dabei, stärker, gesünder und selbstbewusster zu werden. Das ist so ganz allgemein das, was ich mache. Der Inhalt ist ja die Beziehung zum Essen. Also Essverhalten, gar nicht so sehr Makros tracken, das habe ich früher sehr viel gemacht, das kann ich auch noch, aber der Fokus ist wirklich mehr auf das Essverhalten und richtig dosiertes Training, weil viele Frauen, gerade auch im CrossFit, dazu neigen, zu viel zu machen, anstatt zu wenig, und das einfach dann eher so eine Negativspirale mit sich bringt. Ja, und dann dadurch, dass ich ja auch Mutter bin, die Beruf und Familie in Einklang bringt, die Integration eines gesunden Lifestyles eben trotz Beruf und Familie. Ja, da bin ich
Vorbild. Versuchst du zu kombinieren, ja. Also finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Themenfeld, und vielleicht wirst du später auch noch ein bisschen dazu erzählen, denn man durchläuft ja, glaube ich, auch so verschiedene Phasen. Also du hast bestimmt auch schon die Hardcore-Phase, wo du sportlich heftig unterwegs warst, und jetzt musst du halt im anderen oder im neuen Lebensabschnitt wieder anders wirken, wobei du ja auch schon einen Sohn hast also Mutter bist du schon seit längerem, also musst du mit den Problemchen, die man dann so hat, oder mit dem Zeitmanagement schon länger kämpfen. Ellie, wie kamst du denn eigentlich prinzipiell mal zum Sport, oder was hast du alles schon für Sport gemacht?
Ich habe mit 17 das Fitnessstudio entdeckt für mich. Davor habe ich eigentlich nur so Mannschaftssportarten gemacht, also Feldhockey vornehmlich. Und dann das Fitnessstudio für mich entdeckt und dann auch sehr schnell meinen Trainerschein gemacht, parallel dann die Physiotherapie und dann in meiner Ausbildung schon Menschen trainiert und dann später auch im Beruf so 50-50 Physio, also Sportphysio mit Sportlern eben im Olympiastützpunkt und dann im Fitnessstudio, ich sag mal, normale Menschen trainiert.
Mhm. Genau. Okay, und dann irgendwann hast du die Liebe zu CrossFit entdeckt.
Ja, das kam ungefähr, ich glaube, so fast 10 Jahre nach meiner Ausbildung. Vielleicht ein bisschen weniger. 2009 habe ich CrossFit in Amerika entdeckt und von außen erstmal so gesehen, weil in Kalifornien war das, da ist ja aber alles offen, da kannst du auch die Leute trainieren sehen, und dachte immer, das sind bestimmt irgendwelche Militärübungen da, ne? Also nichts für die Allgemeinheit. Und ich wohnte da aber um die Ecke und habe dann festgestellt, da gehen auch so Muttis hin, habe da mal einen Kinderwagen gesehen. Und ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass ich recht fit bin. Ich kannte mich ja auch total gut aus. Aber CrossFit hat mir dann nochmal eine ganz andere Intensität von Training gezeigt. Und ich habe dann sofort Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, oh, hier kann ich mich halt auch noch weiterentwickeln. Ne? Mhm. Ist mal was anderes. Ja. Zu dem Zeitpunkt war Functional Training auch total im Kommen.
Ja.
Aber durch CrossFit habe ich, wie gesagt, eine andere Intensität kennengelernt. Und die Übungen, die ich damals im Functional Training als Training gemacht habe, habe ich jetzt noch nicht festgestellt, mache ich jetzt als Rückbildungsgymnastik. Das hat sich wirklich stark gewandelt, die Definition von Fitness und Training und was ist eigentlich effektiv auch, ne? Was bringt dich auch weiter.
Hattest du eine längere Phase, in der du in den USA dann gelebt hast?
Also ich bin Amerikanerin, ich war öfter da, auch 2 Jahre mal zur Highschool, aber zu dem Zeitpunkt war das ein Stipendium an der Uni zum Thema Athletiktraining. Da war ich ein halbes Jahr. Mhm. Genau, und dann bin ich auch so nach Deutschland gekommen und habe dann quasi das umgesetzt, was ich gelernt habe oder was ich auch erfahren habe beim CrossFit. Wusste aber auch zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht, dass es ein geschützter Begriff ist. Ich war auch nicht der Meinung, dass man unbedingt olympisches Gewicht integrieren muss. Das war ja überhaupt gar nicht umsetzbar im Fitnessstudio. Also habe ich das komplett verworfen. Und ich war in so einer Fitnessstudio-Kette als Personal Trainer tätig und machte mich dann aber mit der Zeit auch echt unbeliebt, weil ja so Handstand-Push-Ups und Wall-Ball-Shots an der weißen Wand fanden die dann irgendwie nicht so lustig. Heutzutage wurde das ja kompensiert, indem die Fitnessstudios selber einen Bereich, einen Cross-Training-Bereich jetzt aufgebaut haben. Ja, das gab es alles nicht. Und dann im Winter waren wir dann ein bisschen aufgeschmissen, weil ich konnte nicht mehr im Fitnessstudio die Leute trainieren. Also es hat sich relativ schnell auch so eine kleine Gruppe gebildet, weil ja alle fanden das total gut, was ich gemacht habe. Und dann waren wir irgendwann im Stadtpark und das ging dann weiter. Also trotz, dass es kalt und nass war, waren die Leute begeistert davon. Und dann haben ich und ein Kollege von mir haben entschieden, zusammen ein Gym zu eröffnen. Das Ganze hat wahrscheinlich so roundabout, ab dem Zeitpunkt, wo ich CrossFit kennengelernt habe, vielleicht ein Jahr, anderthalb gedauert. Und davor war es überhaupt gar kein Thema, ein eigenes Studio aufzumachen eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil irgendwann muss ja dann bei dir der Gedanke auch so gesprießt sein, dass du auch in Deutschland gerne CrossFit-Box aufmachen würdest. Hast du dann ja auch gemacht, in Hamburg nämlich, glaube ich. Das war um das mal kurz im Jahr einzuordnen, das war, wann hast du die Box aufgemacht?
2011.
Also ich wollte nämlich gerade sagen, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Pionierzeit in Deutschland, was so CrossFit-Boxen dann angegangen ist. Das ist so die Zeit, in der viele der Boxen, die es jetzt auch noch gibt und die auch schon ja alteingesessen quasi sind, auch teilweise jetzt auch immer noch da sind. Und war es schwierig? War es schwierig, einen Raum zu finden? Das haben ja oft die Leute ein Problem damit.
Ja, damals war gar nichts schwierig. Also es gab unendlich viele Räume. Ja. Und in Hamburg wohnen 2,3 Millionen Menschen oder vielleicht sogar mehr. Also wir waren eigentlich innerhalb von 2 Monaten konnten wir die Miete bezahlen. Ne? Also es war super easy. Also es war schon gemein, wie easy es war. Und wir waren halt auch die ersten 2 Jahre alleine in Hamburg. Also es gab keine andere CrossFit-Box. Ich glaube, wir waren die ersten 10 in Deutschland. Und ich glaube auch, dass ich die erste Frau war. Aber wenn jemand vor mir da war, kann er sich gerne melden. Ich weiß es auch nicht. und das ist auch eine andere Zeit gewesen. Also ich würde heutzutage zum Beispiel keine neue CrossFit-Box mehr eröffnen. Aber es liegt auch daran, dass ich jetzt Mitte, Ende 30 bin und auch eine familiäre Verantwortung habe. Und das war ja damals auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin nach 4 Jahren. Ne? Ich habe einfach gemerkt, du bist dieses Gym. Also du musst wirklich anwesend sein. Du bist das Mädchen für alles. Und das konnte ich auch irgendwie mit dem Kind dann auf Dauer nicht bewerkstelligen. Ne? Ja. Mir war es einfach auch wichtig, unabhängig wieder zu sein. Und dann ist es heutzutage, glaube ich, auch so, dass es sehr schwierig ist, wirklich Geld damit zu verdienen. Wenn du zum Beispiel auch, viele gehen ja auch so eine GbR ein und sind dann 2, 3 Box-Owner. Da habe ich, glaube ich, noch kein einziges Mal wirklich mitbekommen, dass jemand dann da auch davon leben konnte, ohne nebenbei noch einen anderen Job zu haben oder sehr viel Personal Training zu geben. Das ist schwierig.
Ich erinnere mich gern daran an das Bild, das hast du auch irgendwie, glaube ich, schon öfter mal gepostet, wo du mit dem Babybauch noch irgendwo an dem Whiteboard stehst. War wahrscheinlich dann alles so in einem, ne? Das war die Zeit, in der du geöffnet hast und ein Kind bekommen hast. Und
das war unsere Eröffnungsfeier, genau. Ach, da war ich noch schwanger.
Okay, deswegen kann man vielleicht auch jetzt nachvollziehen, dass das alles nicht so easy ist. Und wenn man dann doch 10 Jahre älter nochmal ist, dann hat man vielleicht nicht mehr so Bock drauf.
Da hatte ich auch noch mehr Energie als jetzt. Das würde ich jetzt lange überleben, glaube ich. Aber ich hatte auch viel Unterstützung durch die Familie. Nur ich bin da ein bisschen naiv rangegangen. Ich habe natürlich dann auch meinem Geschäftspartner versprochen, dass er sich voll auf mich verlassen kann. Und das war dann später einfach auch, das Kind wird mal krank oder ich kann halt die späten Stunden nicht machen, kann aber die ganz frühen Stunden auch nicht machen. Ja. Das war dann wirklich auch problematisch. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich bin eigentlich auch beiden Welten nie richtig gerecht geworden. Weder meinem Sohn in dem Moment gefühlt gerecht geworden, noch meinem Business. Und ich war immer in 2 geteilt.
Ja.
Und dann war auch die beste Entscheidung, dann da auszutreten, obwohl es auch wirklich schwer für mich war, weil es ja auch wie mein Baby war und irgendwo ein Teil meiner Identität geworden war. Ich war dann irgendwie diese Frau, die CrossFit bekannt gemacht hat. Ich habe ja auch damals schon sehr viel auf Social Media gepostet und dadurch meinen Bekanntheitsgrad einfach noch mehr erweitert. Und dadurch, dass ich eben einer der Ersten war, war ich auch Vorbild für viele. Aber diese Identität, die habe ich letztendlich abgegeben. Also diese ganz klassische Box-Owner-Identität. Aber die Welt der CrossFit-Szene, die ist immer geblieben. Ich habe dadurch auch ganz viele andere tolle Menschen kennengelernt und auch Jobs gehabt und so weiter und so fort.
Ja, ich denke, es ist natürlich auch in dieser Blase bleibt man dann gezwungenermaßen, außer wenn man unbedingt austreten will, drin. Ich erinnere mich aber gerne auch an die Zeit und ich muss auch sagen, da hast du bestimmt auch vielen Frauen in Deutschland vielleicht geholfen, einfach um keine Angst mehr zu haben vor seinem Körper. Und da gibt es ja auch den Artikel, den du irgendwo geschrieben hattest, Frauen werden nicht mega muskulös, ne? Also das ist ja auch so. Und hast halt vielen Leuten die Angst genommen vor einem Gewicht. Also oder Kniebeuge oder ein Bankdrücken, das kann ich ja nicht machen als Frau. Und das war gerade so die Zeit, in dem es so ein bisschen salonfähiger wurde. Und auf einmal hast du dann Leute im Fitnessstudio, eine Frau gesehen, die Bankdrücken macht und alle so, und die ganzen Guys, oh Gott. Und cool, also was ja total geil war. Ja. Und also ich verbinde immer die Zeit sehr schön, weil das war auch so meine Zeit, in der ich angefangen habe, mich dafür, für die Thematik zu interessieren. Und da verbinde ich immer damit dich mit den Guys, mit den Tattoos und so weiter und halt mega. Stacked, das war einfach, das war schon geil. Das war schon gut.
Ja. Ich habe schon sehr stark polarisiert auch, weil ich aber auch einfach ich selber war. Ich habe mich nicht verstellt.
Ich stell mir gerade vor, ich müsste eigentlich für den Podcast dann das Bild nehmen, das eine, wo du auch für ein Fotoshooting gemacht hast, wo man die Tattoos und so sieht, das muss man eigentlich nehmen. Außer du sagst, oder du gibst mir nicht die Permission, dass ich
es... Es ist ja eh alles im Netz, das kann ich ja eh alles nicht mehr löschen, also gehört zu meiner Geschichte dazu.
Einmal im Internet, geht nie wieder weg.
Genau.
Ja, und dann hast du... Es gab irgendwann mal natürlich die Veränderung, vermutlich auch durch deinen jetzigen Mann, dass du gesagt hast, du ziehst von Hamburg nach Düsseldorf. Ich weiß, eine Zeit lang hast du, glaube ich, so ein bisschen gependelt, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ja, neuer Lebensabschnitt heißt Box in Hamburg verlassen und nach Düsseldorf gezogen. Und dort hast du wahrscheinlich dann dem Goran geholfen, in der Box zu arbeiten.
Ja, also wir haben 2014 kennengelernt und dann sind wir erstmal sehr viel gependelt, also insgesamt sogar 4 Jahre bis 2018. Also sofort umgezogen bin ich nicht. Das lag auch mit daran, dass mein Sohn ja auch in Hamburg wohnt, der ist jetzt mit uns nach Düsseldorf gegangen, aber wenn man jetzt jemanden kennt, dann kann man ja nicht sofort sagen, ich nehme jetzt Sack und Pack mit und ziehe um. Ja. Ne? Klar war die Tendenz da, dass wir uns oft sehen wollten, aber er hat dadurch, dass er auch selbstständig ist, auch viele Wochenenden sich frei nehmen können und war dann in Hamburg. Nur nach 4 Jahren, wenn du dann vielleicht auch eigene Kinder planst, ist es dann an der Zeit, sich zu überlegen, wo man den Lebensmittelpunkt ansiedeln möchte, zumindest jetzt erstmal. Ne?
Ja.
Und dann haben wir uns für Düsseldorf entschieden, wobei Hamburg ist nicht ganz abgeschrieben. Also mal sehen, was da noch passiert, aber... weißt du, auf lange Sicht werden beide Städte immer irgendwo ein Teil Heimat sein.
Ja, ich denke auch, also bei euch ist es ja so, durch die Box CrossFit am Rhein, ne, ist ja ein Riesengerät einfach, dass das so dasteht. Das kann man vermutlich auch nicht einfach so verlassen, aber vielleicht gibt es da ja noch andere.
Genau, mein Mann ist auch der Hauptverdiener, also ich coache nebenbei, ne, aber ich bringe jetzt nicht das Geld nach Hause, weil wir haben so eine ganz klassische Rollenverteilung. Und ich bin eben für das Zuhause und für die Kinder zuständig. Und wenn ich nebenbei arbeite, dann, wenn ich Zeit und Lust habe.
Ja, also kann man sagen, dass du quasi in der Box aushilfst, was du so machen kannst, auch mal ein Personal Training gibst und sowas. Und ja.
Genau, mit der Box habe ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also ich gebe da das eine oder andere PT, aber ich bin ja eigentlich mehr Online-Coach geworden, mache das dann von zu Hause.
Ja.
Und das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Also im Gym selber habe ich keine Verantwortung. Vor allen Dingen auch jetzt, seitdem ich wieder Mutter geworden bin, ist das auch einfach schwierig. Ne? Und wir teilen das dann auch. Also mein Mann hat auch hier zu Hause wenig Verantwortung. Ich habe ihm heute Morgen den Müll in die Hand gedrückt. Das war dann seine Verantwortung heute Morgen. Aber ansonsten bin ich dann hier.
Das ist natürlich erstmal entspannt. Aber ich muss auch sagen, entspannt muss ich auch gleich wieder fast revidieren, denn ich habe mal einen Podcast gehört, schon vor einiger Zeit, und das ist ja eine witzige Geschichte, dass quasi, ich wollte eigentlich gar nicht so arg auf den Goran eingehen, aber dass ja irgendwie er den Job, den du eigentlich mal hattest, übernommen hat, beziehungsweise bei deinem Vater irgendwie mitgearbeitet oder jetzt mitarbeitet beim Unternehmen. Und kannst du vielleicht ganz kurz anschneiden, worum es da geht?
Also das ist auch der Grund, warum Hamburg nie so ganz abgeschrieben sein wird. Also mein Vater leitet ein Familienunternehmen, was es seit sehr langer Zeit schon gibt, also jetzt in der dritten Generation. Und es handelt sich dabei um Gewürzhandel, also ganz speziell Vanille. Und das Unternehmen werden wir irgendwann übernehmen. Und mein Mann wird auch Teil davon sein. Und es ist in diesem Metier nicht ganz so einfach für Frauen, weil die Vanille wird eingekauft in Uganda, Kenia und Madagaskar. Und ja, wenn du dann auch 2 Kinder zu Hause hast, ist es halt schwierig, in solche Länder zu fahren, wo auch Frauen überhaupt nicht respektiert werden. Also was heißt überhaupt nicht? Aber es ist schon nicht ganz so einfach.
Ja.
Vielleicht in unserer Generation ändert sich das nochmal, aber wenn wir dieses Familienunternehmen übernehmen, dann bleibe ich in Hamburg im Büro und Goran reist. Und das hat er halt in der Zwischenzeit auch schon ein paar Mal gemacht und auch die Madagassen kennengelernt. Und
Okay, da hat er da die Connection aufgebaut schon mal.
Genau, also das ist so, das muss man auch langsam vorbereiten, ne? Weil diese Kontakte bestehen halt über mehrere Generationen hinweg und wenn dann irgendwie so ein neuer Mensch auftaucht ganz plötzlich, also so arme Länder, die ziehen dich dann auch mal eben über den Tisch, ne? Wenn die das Gefühl haben, du hast keinen Plan und die wissen auch gar nicht, wer du bist, aber dann, die sehen halt das Geld, das muss man ganz klar so sagen, die sind auch einfach viel ärmer als wir. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass Gohan über die nächsten Jahre Kontakte sammelt und ja, sich da bekannt macht.
Ich glaube, auch für deinen Vater ist es, glaube ich, deswegen auch die Erleichterung, ne? Weil der, ich glaube, da eine Flugangst auch herrscht und so und der Goran da gut belastet. Also das ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
Hast du den Podcast mit Christian Bischoff gehört mit
ihm? Ja, wahrscheinlich, ja. Das war ja. War okay. Sehr interessant, ja. Und also ich musste an verschiedenen Stellen eben lachen, weil er das so lustig erzählt hat, irgendwie so auch mit dem, da komme ich da hin und wollte, und der ist ja, glaube ich, auch in der Situation gewesen, dass er erstmal beinahe abgezogen worden ist und dass man da erstmal gucken musste, dass man in verschiedenen Ländern eben andere Kultur und andere Gegebenheiten sich auch anpasst, ne?
Daran. Ja, genau. Genau. Ja, also es ist unsere Familie, also es gibt sehr viele Baustellen noch bei uns so, aber das wird sich alles fügen. Also das entwickelt sich alles ganz langsam und aber in eine gute Richtung insgesamt.
Ja, ist aber schön, also den Prozess auch mitzunehmen und einfach zu genießen und zu sagen, ja, es entwickelt sich jetzt irgendwas Neues. Ich meine, ist ja bei dir nichts Neues, bei dir kam ja ständig wahrscheinlich irgendeine Veränderung.
Immer.
Ja. Von daher.
Immer Wachstum. Ja, gut. Das ist auch eines der Werte, die Goran und ich gemeinsam teilen. Immer Wachstum. Persönliches Wachstum, geschäftliches Wachstum, einfach immer weiter sich zu entwickeln. Also wir können schwer einfach stehen bleiben.
Ja. Das wäre ein ganz guter Übergang jetzt auch zu dem nächsten Themengebiet, das ich noch anreißen wollte mit dir. Und zwar, ihr seid ja jetzt, kann man fast schon sagen, so eine richtige Workaholic-Familie und wo es durcheinander geht und dann mal von zwei verschiedenen Standorten hat man gewohnt und so weiter. Wie siehst denn du jetzt aktuell die Lage, Familienleben zu vereinen mit Jobs und dem Ganzen und Sport? Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Mütter oder die es werden wollen, um da vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor der ganzen Geschichte?
Ja, man muss sich da natürlich erstmal vorher absprechen. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Kind plant, wie soll das nachher eigentlich aussehen? Ne? Wer geht arbeiten, wer bleibt zu Hause oder gehen wir beide arbeiten? Wie machen wir das mit der Betreuung? Also jeder hat da ja ein anderes Konzept für sich. Einige Mütter müssen zum Beispiel auch relativ schnell wieder in den Job. Die können sich das gar nicht aussuchen. Andere haben da vielleicht ein bisschen mehr Freiheit. Und dann wiederum gibt es vielleicht auch welche, die brauchen auch den Job für die persönliche, ich sag mal so, Erfüllung. Es gibt ja unterschiedliche Konstellationen und da muss man sich mit seinem Partner am besten vor der Geburt und am besten vor der Schwangerschaft irgendwie schon mal so einig sein, wie es eigentlich aussehen soll. Und das war bei uns relativ früh auch der Fall. Wir hatten auch die Möglichkeit allerdings von Tag 1, weil ich ein Kind in die Beziehung reingebracht habe, zu üben.
Ja.
Und zu schauen, okay, wie funktionieren wir als Eltern eigentlich und wie könnte das dann in der Zukunft aussehen, wenn noch ein weiteres Kind dazukommt?
Ja.
Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das noch nicht erlebt hat, zu definieren, aber so ein Grundgerüst vielleicht mal zu schaffen. Und dann ist es so, also ich kann dir jetzt von meiner Erfahrung erzählen, wir haben ja so eine ganz klassische Rollenverteilung und wir haben dann auch eine ganz klare Struktur, wir haben Routinen, wir haben feste Abläufe und das ermöglicht uns ein relativ entspanntes Familienleben, weil wir einfach wissen, worauf wir uns hier verlassen können.
Ja.
Dann und dann hat der die Kinder, dann und dann machen wir das und das zusammen und so weiter und so fort. Also auch bei Goran ist es so, er hat feste Arbeitszeiten, zumindest versucht er das, da kommt immer mal wieder was dazwischen.
Ja.
Und dann bin ich das Backup, aber grundsätzlich haben wir da schon ganz gute feste Routinen mittlerweile entwickelt.
Okay, also könnte man schon festhalten, dass man das natürlich drumherum planen muss und dass aber es auch wichtig ist, dass man eben gewisse Strukturen einfach beibehält und sagt, hey, ich habe da und da die Zeit für mich, indem ich jetzt entweder zum Sport gehe, arbeite oder wie auch immer was mache. Und der Partner hilft eben auch aus, so wie er kann. Und damit man einfach auch selber sich, glaube ich, nicht verliert, ne, in dieser ganzen Sache. Und dann auf einmal, es gibt ja auch leider diese Beispiele von Müttern, die dann sagen, mir wäre das jetzt alles zu viel. Ich hatte letztens erst gerade im Podcast jemanden da, die gesagt hat, sie arbeitet extrem daran, an diesem Ganzen, dass es eben Müttern nicht zu viel wird und gibt auch dann dementsprechend Tipps und so. Denn ich denke, wenn du dann nur noch diese Aufgabe hast, könnte es teilweise vielleicht auch kritisch werden einfach mit dir selbst, also weil du bist ja auch noch ein Mensch.
Genau, also wir haben eigentlich zwei Funktionen in der Elternschaft. Das ist einmal, einen Menschen zu erziehen Ja, und dann aber auch selber ein Mensch zu sein, also auch in Beziehung gehen zu können mit dem Kind, mit der Familie. Und das ist ja auch das, was Kinder am Ende des Tages ja auch wahrnehmen. Ne? Also mein Sohn nimmt jetzt nicht so sehr wahr, dass ich jetzt, was ich alles für ihn organisiere, ne? Und für ihn koche und hin und her fahre und so. Aber was er wirklich wahrnimmt, ist, dass wenn ich mit ihm zusammen bin und wirklich auch präsent sein kann.
Dass du die Zeit einfach aufbringst auch, ne?
Ja, ja, und das ist halt, glaube ich, auch der beste Tipp, der wichtigste Tipp, den ich da auch werdenden Müttern oder Mütter, die es schon sind, geben wollen würde, ist, sich so zu organisieren, dass man eben dann auch wirklich präsent sein kann.
Ja.
Also, dass man zum Beispiel, banales Beispiel, seine Morgenroutine so versucht zu planen, dass man schon quasi fertig ist, bevor die Kinder aufstehen. Also bei meinem fast 8-jährigen Sohn, wenn ich jetzt kein Baby hätte, wäre das jetzt auch viel pragmatischer, weil ich weiß, okay, den muss ich um 7 Uhr für die Schule wecken, dann stehe ich um 6 Uhr auf, frühstücke vielleicht schon mal ein bisschen oder ziehe mir auf jeden Fall schon mal an, dass ich dann, wenn er aufsteht, wirklich dann da stehen kann und für ihn da sein kann.
Ja, ja. Das ist ein guter Tipp, ja.
Solche Geschichten, also sich vorher vielleicht um sich selber kümmern, ne, um dann halt wirklich auch für die Kinder da sein zu können. Das klappt nie immer 100%, aber ja, ne. Learning by doing.
Ja, weil wir jetzt gerade bei der Erziehung von Kindern und von deinem Sohn im Expliziten sind. Du hast ein ganz cooles Beispiel gebracht, wie du deinen Sohn Sam, ne, heißt er?
Genau.
Wie du den, wie du es geschafft hast, den so ein bisschen zu konditionieren, was das Thema Süßigkeiten angeht. Erzähl mal ganz kurz, was du da gemacht hast.
Also eigentlich hat er ein sehr gesundes Verhältnis zu Süßigkeiten, weil er grundsätzlich Süßigkeiten immer essen darf und er weiß auch, die machen mal Bauchschmerzen und so und es gibt so, ja, wenn er jetzt schon heute Mittag schon Eis hätte, dann würde man auch sagen, die kommen heute Abend dann nicht mehr. Ne? Also so vernünftige Gespräche kann man mit ihm führen. Und dann gab es mal so einen Tag, wo er irgendwie den ganzen Tag nur Süßes essen wollte. Und da habe ich zu ihm gesagt, Sam, pass auf, ich glaube nicht, dass es dir so gut tut. Aber wenn du jetzt unbedingt weiter essen möchtest, dann probier es doch einfach mal aus. Und dann hatte er wirklich, also er hatte keine Bauchschmerzen oder so. Ne? Mhm. Aber er war dann wirklich so, wo er gesagt hat, Mama, also irgendwie... das schmeckt mir jetzt hier auch alles gar nicht mehr. Also da hat er auch wirklich das Bedürfnis nach einem Vollkornbrot oder so. Also einfach mal so die Erfahrung zu geben, auch das Vertrauen zu schenken, deine Erfahrung machen zu dürfen, in einem gewissen Rahmen zumindest.
Ja, ich glaube, es könnte passieren, dass wir uns vielleicht da auch in die Richtung entwickelt haben, durch diese ganzen Restriktionen, dass vielleicht die Kinder dann natürlich automatisch deswegen mehr Süßigkeiten essen wollen und auch mal das Verbotene quasi probieren wollen. Und ich glaube, wenn du da ganz natürlich rangehst, mit der Einstellung eben, mach und probier das aus und du wirst, die Kinder merken das ja auch selbst, also kein Kind wird dann jeden Tag nur Süßigkeiten essen und da keinen Effekt davon merken, dann ist es, glaube ich, eine sehr coole Herangehensweise.
Ja, also wir haben auch aufgehört, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Also wir sagen eher gesund oder eher ungesund oder viel Zucker macht Bauchschmerzen. Und die Verbindung hat Sam ja selber auch gemacht. Oder viel Gemüse, ja, da wird man nicht so schnell krank. Viel Eiweiß, super für die Muskeln oder ne, gut fürs Training.
Ja.
Und wir tauschen auch das Wort gesund öfter mal gegen lecker aus. Ne, mit lecker verbinden viele Kinder ja nur Süßigkeiten, aber ein Apfel kann auch lecker sein.
Ja, genau. Oder es kommt darauf an, wie man das Ganze so ein bisschen zubereitet. Ne? Können ja auch da leckere Rezepte daraus entstehen.
Genau.
Bei deinem Coaching zum Beispiel jetzt ist es so, du nimmst ja nicht nur Frauen. Oder nimmst du nur Frauen beim Coaching?
Ja. Ah
ja, okay, cool. Die kommen vermutlich aus verschiedenen Leistungsstufen. Ne? Also welche die Leute, die arbeiten und Freizeitsport machen, gesund bleiben wollen, vielleicht auch ambitioniertere Athleten. Vielleicht kannst du mal kurz was nur sagen zu dem, was du da so anbietest.
Also in erster Linie coache ich Frauen in ihrem Essverhalten. Speziell Frauen, die aus emotionalen Gründen essen. Oder ein Problem damit haben, weil aus emotionalen Gründen essen wir alle ab und zu mal, aber die für sich daraus ein Problem erkannt haben und das gerne verändern möchten. Und in der Regel ist es so, dass diese Frauen dann, also es ist meistens ein Lifestyle-Management.
Ja.
Und meistens essen sie aus Stress oder aus Müdigkeit und da gucke ich mit denen zusammen, wie man das optimieren kann, dass sie wiederum dann auch andere Dinge tun, statt zu essen. Also was kann man denn tun, wenn man müde ist oder wenn man Stress hat? Wie kann man dem vorbeugen, dass man gar nicht erst in die Situation kommt? Und dann gibt es auch natürlich so Frauen, die halt sehr viele Diäten in ihrem Leben gemacht haben und da erstmal so aus dieser Diätmentalität rausgeholt werden müssen und sich auch erlauben müssen zu essen. Ne? Weil das sind dann so Frauen, die dann zum Beispiel den ganzen Tag versuchen, nichts zu essen und dann abends nach Hause kommen, so einen Heißhunger haben, dass sie dann den kompletten Kühlschrank vernichten und da auch zu schauen, dass sie halt sich bewusst erlauben zu essen, dass sie halt eben am Ende des Tages dann sich selber nicht so ausgeliefert sind, ne, mit dem Hunger. Also es sind ganz viele unterschiedliche Mechanismen. Ich coache keine Frau mit schweren Essstörungen, ich bin auch keine Therapeutin. Es geht ja wirklich mehr so um das Praktikable und um die Optimierung in diesem Sinne, weil das sind in der CrossFit-Szene, in der wir jetzt hier stecken, ist es ja auch so, dass eigentlich die meisten Leute sich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt haben. Denen muss ich nicht mehr erzählen, was ist Protein und Kohlenhydrat und wie finde ich das. Wir haben eigentlich alle dieselben Bücher gelesen von irgendwie Paleo-Lifestyle bis hin zu, keine Ahnung, Keto und was es da alles gibt. Und da geht es eigentlich mehr so um die Umsetzung, um die praktische. Mhm. Und wie kann ich es auf meinen Lebensstil anpassen, dass es für mich auf lange Sicht funktioniert und ich wieder so eine Leichtigkeit in meine Ernährung reinbringen kann, die mir vielleicht auch gleichzeitig hilft, im Training mehr Energie zu haben.
Ja. Sehr interessant. Also ich glaube auch, dass das also absolut empfehlenswert, weil du auch schon eben so lange dabei bist und sehr viele Erfahrungen gemacht hast. Wir gehen später nochmal darauf ein, wie wir oder wie ihr am besten Ellie finden könnt, wenn ihr euch für das Ganze interessiert. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was sind so die Pläne für die Zukunft von Ellie? Also ich weiß ja, du hast schon verschiedene sportliche Themen ausprobiert, vom Kraft-Dreikampf bis zum Gewichtheben. Ich bin mir ganz sicher, dass in deinem Kopf ein Plan existiert, was du wieder machen willst, wenn du mal aus der Rückbildungsphase wieder zurück bist quasi.
Weiß ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht so genau. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sich diese Dinge immer entwickelt haben und ich im Nachhinein gesagt habe, ach, guck mal. Also aktuell bin ich, dadurch, dass meine Tochter auch erst ein halbes Jahr alt ist, kann ich daran noch gar nicht wirklich denken, wie es wäre, Wettkämpfe zu machen. Obwohl, die machen so viel Spaß. Da würde ich auch hingehen, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit hätte zu trainieren, einfach nur, weil es richtig Spaß macht. Ja. Ich glaube, das werde ich immer irgendwie so ein bisschen machen. Ja. Aber ob ich nochmal so diszipliniert ins Fitnessstudio gehe, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt zeitlich möglich ist. Das weiß ich noch nicht so genau. Okay. Und aktuell beschäftige ich mich eher so mit Sachen, mit Kochen und irgendwie lese sehr viele Bücher in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, weil ich mich da einfach auch im Coaching noch weiterentwickeln will. Und
schön.
Genau, das werden wir dann sehen.
Also wir erleben jetzt, oder wenn man mal überlegt, dass man, oder ich folge dir ja auch schon lange und kenne dich lange und die Evolution von Ellie Hachmann. Jetzt eine Sache noch, und zwar, ich muss es ansprechen, denn du machst ein Booty-Programm 2020. Das musste auf jeden Fall noch raus. Dass ich das mal von dir höre, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, doch.
Ja, darf nicht langweilig werden bei mir. Ja. Also ich überlege in der Tat, ein Programm rauszubringen, speziell nur für Booty und Abs, was gleichzeitig auch zur Rückbildung genutzt werden kann. Weil das ist ja letztendlich mein Training gewesen nach der Geburt. Ja. Und ich habe darüber noch nicht lang genug nachgedacht, dass es irgendwie spruchreif wäre, obwohl ich es ja auch schon gepostet habe, ist aber eigentlich eher so als Scherz, weil zu gucken, wie die Leute so reagieren. Ja, weil Instagram war für mich immer auch eine gute Plattform, wo ich halt Sachen testen konnte, um zu sehen, wie ist denn da so die Resonanz. Und da ist die Resonanz echt groß.
Ja.
Und ich war ja immer schon ein bisschen Pionierin. Also es war zuerst CrossFit, dann war es Gewichtheben, dann habe ich Powerlifting gemacht und plötzlich haben es auch alle gemacht. Ich sage nicht, dass alles wir nachgemacht haben, sondern ich hatte einfach immer ein Gespür für Trends, glaube ich. Oder ich war immer so eine der ersten, die ich ausprobiert habe, weil ich gerne mich also auch mal so umorientiere. Also ich bin ja auch nicht nur Crossfitterin geblieben. Das war mir dann irgendwann auch zu langweilig, auch obwohl der Sport so vielseitig ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise wirklich als nächstes hingeht, aber ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin so als Vorreiterin in dieser Szene. Und ich habe immer schon das verkauft, was ich gemacht habe. Also es war immer authentisch. Und aktuell ist es sehr viel Rückbildungsgymnastik, die aber auch super anstrengend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das interessant wird später mal.
Ich stelle mir das so gerne vor, wenn du so während deinem Beckenbodentraining da dir in deinen Kopf wieder reinschießt, hey, das kann ich als Programm machen.
Ja, Booty und Abs klingt einfach auch viel attraktiver als Rückbildung, ne?
Ja, und vor allem, wenn die Resonanz so toll ist und du wirklich schon Anfragen von Mädels hast, die sagen würden, hey, ich würde da mitmachen, und wer steht nicht auf einen guten Booty und Abs, ne?
Also der ist auf jeden Fall stärker als vor der Schwangerschaft, weil ich so viel gemacht habe. Und das finde ich total cool, dass es einen Bereich gibt, den ich auch, noch entwickelt habe, obwohl ich eigentlich so in der Schwangerschaft und Geburtsphase war. Und der Rückbildungsphase. Geil. Aber ja,
Mal gucken. Okay, schauen wir mal, was da noch so kommt, 2020 oder auch doch in den kommenden Jahren. Ich merke schon, deine Tochter wird langsam unruhig auch. Ein bisschen ja, so ein bisschen. Also falls ihr zwischendurch was habt krächzen hören, das war Ellies Tochter, die am Anfang auch sich beschwert hat, glaube ich, dass sie da im Bettchen lag und jetzt ist sie am Start hier.
Ja.
Schade, dass wir kein Video haben. Also, um das Ganze abzurunden. Elli, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der jetzt einfach hier Lunte gerochen hat, was du so alles treibst und der mal in die Beratung gehen würde. Wie finden wir dich am schnellsten und einfachsten?
Ach, ich glaube, am besten ist immer Instagram. Elli-Hachmann, da sieht man auch direkt so, was ich so für ein Typ Mensch bin und was ich alles mache. Und ansonsten, wenn man mich buchen möchte, am besten über die Webseite ellihachmann.com, da kann man meine E-Mail schreiben oder einfach auch die anderen Podcasts hören, die ich so gemacht habe. Das ist alles mit drauf auf der Webseite, da kann man sich so ein bisschen informieren und
cool.
Ja, auch mal pauschal einfach mal eine Frage schicken oder so, da habe ich auch mal Zeit für.
Also ich glaube wirklich, dass eins der besten oder ein schönes Schlusswort ist einfach, dass du wirklich das verkörperst und sehr authentisch bist, eben was du eben selber machst. Und deswegen kannst du es eben auch gut an den Mann oder beziehungsweise an die Frau bringen. Und ja, ich bin ein großer Fan von dir schon seit langem. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass du einfach hier in der Folge warst. Ich sehe, 30:00 ist die Zeit. Cool. Von daher bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, danke Elli für deine Zeit und für das schöne Interview.
Danke
und
dir
euch
auch.
Danke fürs Zuhören. Und wir versuchen mal ein gemeinsames Tschüss zu sagen. Tschüss an dieser Stelle. Tschüss, Elli. Und tschüss, Ellis Tochter.
Danke. Tschüss.